Ja, ich freue mich ganz sehr, heute Nachmittag hier zu sein. Ich freue mich, in viele Gesichter zu schauen, die mich so ganz freundlich anschauen. Es ist wunderbar, die Gemeinschaft miteinander zu haben. Das ist was ganz Wertvolles, was ich denke, so nur Christen haben dürfen. Ich habe allerhand an Schriften mitgebracht. Die liegen auf dem kleinen runden Stehtisch gleich geradeaus. Und ich sage zu jedem zwei, drei Worte. Zum einen die ganz neuen Missionsnachrichten. Ich weiß, manche von euch bekommen die ja auch ins Haus schon. Der zweimonatliche Bericht, in dem wir unsere Arbeit bekannt machen, davon erzählen, was in den letzten Monaten geschehen durfte und was wir auch demnächst vorhaben. Das ist zugleich auch ein Bericht, dass das Finanzamt glaubt, dass wir unsere Gemeinnützigkeit verdient haben. Dann, wer das Missionswerk Friedensbote noch nicht so ganz genau kennt, dafür ist diese Broschüre schon aus allerhand Seiten. Da stellen wir uns vor, was wir alles für Projekte haben und was unser Hauptanliegen ist. Die Verbreitung vom Evangelium, die Hilfsgüter und so weiter sind ja letzten Endes Mittel zum Zweck. Wer die Missionsnachrichten abonniert hat, man bekommt die ja kostenfrei ins Haus, wenn man das möchte, der kennt dieses kleine Heftchen, weil das Anfang des Jahres mal dabei war, die Ich-Bin-Worte des Herrn Jesus. Einige aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. Mit jeweils einer kurzen Erklärung, schön farblich auch gestaltet. Das ist für jeden Gläubigen wertvoll, aber auch zum Weitergeben gedacht. Wenn man es also gelesen hat und meint, jetzt kann man es auswendig, dann darf man das auch weitergeben. Ist also auch durchaus evangelistisch. Vielen Dank an die zwei Kinder, die sind wahrscheinlich jetzt schon unten. Ich habe schon zwei Schulranzen heute bekommen hier von euch. Wir haben als Missionswerk ja gerade aktuell die Schulranzenaktion. Ich weiß nicht, ob ich davon berichten werde. Wir haben heute mal mittwochs abends zu einem Missionsvortrag hier sein darf. Mal sehen, welches Thema ich nehme. Als ich in Moldawien war, da habe ich eine Familie kennengelernt. Wir haben dort etliche Familien besucht, ungläubige Familien. Und dann standen die Kinder herum, voller Erwartung, was sie denn vielleicht von den Deutschen bekommen. Und dann habe ich an der Seite gesehen, eine Schultasche, dreckig, speckig, kaputt. Und dann habe ich, da nehmen die Kinder, ist Pausenbrot für den Unterricht mit. Vier Kinder, eine Schultasche. Ja, weiter ist nichts drin. Nein, in Moldawien, vielen Ländern des Ostens, ist der Schulbesuch an sich kostenfrei. Jeder Stift, jeder Bleistift, jeder Radiergummi, jedes Heft, jeder Zeichenblock, Bücher und Hefte, die Eltern stellen. Ja, und gerade die Familie, wo wir waren, da blieb dafür kein Geld über. Das heißt, die Kinder sitzen vor der leeren Bank und wenn dann Schreiben, Lesen, Rechnen, alles Mögliche geübt wird, was da bei den Kindern hängen bleibt, das kann man sich vorstellen oder vielleicht auch gerade nicht vorstellen. Das Analphabetentum nimmt da auch in vielen Ländern massiv zu. Gott hat es uns aufs Herz gelegt, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen, deswegen die Schulranzenaktion, jetzt gerade auch während den Ferien. Wenn also irgendwo Schulranzen über sind, weil vielleicht die Kinder in die weiterführenden Klassen dann kommen und die noch so weit in Ordnung sind, also ist es uns klar, dass die nicht neu aussehen, aber wenn die in Ordnung sind, dann nehmen wir die gern. Und gern dürfen die auch befüllt werden mit so Schulsachen eben, vielleicht eine Federmappe oder Stifte, Zeichenblöcke, liniert, kariert oder auch, naja, alles so die Sachen, die man für die Schule braucht. Ihr wisst das sicher noch besser als ich. Ich hole das gerne ab. Ihr kennt das ja und wisst das, wie das auch beim letzten Mal auch mit der Weihnachtsaktion war, Weihnachtspäckchen. Auch die läuft jetzt an, da liegen auch schon Flyer draußen. Ich habe jetzt keinen mit nach vorgebracht. Vielen Dank noch einmal für die Aktion vom letzten Jahr. Wir durften hier für in der Region weit über 1000 Weihnachtspäckchen packen. Das sind ungefähr 10% am Gesamtanteil von Deutschland, Österreich und Schweiz. Nicht, dass wir jetzt stolz sein wollten für diese hohe Zahl, dem Herrn die Ehre, aber ich bin sehr dankbar für das, wo jetzt ihr euch auch so eingebracht habt und viele andere Geschwister auch. Mein Schwiegervater, ich hatte das letzte Mal schon erzählt, der Dieter Weidensdörfer, manchen war bekannt, anderen nicht so, ist nicht so wichtig. Der hat, als er im Krankenhaus lag und nicht wusste, wie lange er noch lebt, den Herrn gefragt: Herr Jesus, wozu bin ich noch da, krank und kann kaum noch irgendwas? Und da hat Gott ihm mehrere Dinge gezeigt, die er tun sollte. Und eins davon war, dieses Traktat zu schreiben. Es ist ein Traktat, sehr einfach geschrieben, gerade für Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und heute haben die Menschen ja kaum noch eine Vorstellung, wer ist Gott, was will Gott und was ist mit dem Herrn Jesus noch obendrauf. Da fehlen oft die Grundlagen. Hier ist das alles sehr einfach und trotzdem schön erklärt. Was ist der Sinn deines Lebens? Geboren, um zu sterben? Ist das wirklich so? Am Ende auch ein Mustergebet, was man auch so in etwa nachbeten könnte. Heute muss man den Menschen helfen zu beten. Die wissen meist noch nicht mal das Vaterunser mehr. Geschweige denn, dass sie frei Gedanken äußern könnten, beten könnten. Und das ist eine gute Hilfe, wenn man so ein Gebet darin hat. Dann können sie das mit eigenen Gedanken noch auffüllen und auch so oder so ähnlich beten. Mag reichen, wenn jemand Fragen dazu hat, dann auch später noch. Ich bin sehr dankbar, dass ich das Thema rausgesucht habe, was so auch zu den Liedern so wunderbar dazu gepasst hat. Bin richtig froh auch darüber. Es ist ja immer so die spannende Frage, was erzählt man, beziehungsweise ist das dann auch wertvoll für die Geschwister? In welcher Situation ist jetzt der ein oder andere gerade und brauchen die Geschwister das? Und ich hoffe ganz sehr und bin mir sicher, dass es der Herr gebrauchen kann. 1. Petrus 5, die Verse 6 bis Vers 9, möchte ich uns zu Anfang lesen. Es geht um das Thema Sorgen, richtiger Umgang mit Sorgen, und wir wollen den Bibeltext zu Anfang lesen. Steht vielleicht auch bald dran. 1. Petrus 5, ab Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Bis hierher der Text für heute. Ich hatte überlegt, frage ich am Anfang gleich mal, wer hat keine Sorgen? Der darf nach Hause gehen. Nein, da würde keiner gehen. Es gibt ja schließlich heute noch eine kulinarische Köstlichkeit nach der Veranstaltung. Aber ich bin überzeugt, es würde trotzdem keiner gehen, weil Sorgen, wir wissen das, die gehören irgendwie zu unserem Alltag dazu, zu unserer Lebensrealität dazu. Wer sagt, ich habe noch keine Sorgen in meinem Leben gehabt, ja, das würde ich nicht so richtig glauben. Und selbst diejenigen, die vielleicht aktuell keine akute Not oder ein Problem haben, die wissen, da gab es schon welche. Und man braucht nicht ein Prophet zu sein, um zu wissen, da werden in der Zukunft wieder welche kommen. Also ist das ein Thema, was durchaus alle Gläubigen, ja alle Menschen betrifft. Wer hat keine Sorgen? Da gibt es Krankheit, Arbeitslosigkeit auch mit Geldnot verbunden, Alleinsein. Nicht lange her, da hat eine Schwester zu mir gesagt: Michael, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist, allein zu sein. Sie waren noch nie verheiratet, in meinem Alter etwa, es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann kommt sie eben nach Hause und ist die Wohnung kalt, die Wohnung finster, da wartet niemand, der mit einem freundlichen Wort einen begrüßt. Ich habe das so hautnah mitbekommen, als meine Schwiegermama heimgegangen ist und mein Schwiegervater das so eben am eigenen Leib spüren musste, als Person spüren musste. Wir haben ihn damals auch versucht, nach Kräften zu unterstützen. Trotzdem war das eine bittere Zeit für ihn. Er ist jetzt zum zweiten Mal verheiratet und da auch sehr dankbar, nicht mehr allein sein zu müssen. Aber einfach zu kommen und es wartet niemand, das ist schon traurig. Vielleicht machen sich manche Jüngere die Gedanken: Ja, wer wird mal die Partnerin für mich oder richtige Partner für mich sein? Das sind schon auch Sorgen. Ich kann mich sehr gut an mich erinnern. Ich war der der Einzige damals in der ganzen Jugendgruppe in meinem Alter, der noch keine Freundin hatte, geschweige denn verlobt und verheiratet. Manche, die hatten schon in meinem Alter Kinder. Ja, und ich war mit 23 immer noch alleine, könnt ihr euch das vorstellen? Heute ist das ein bisschen anders, vermehrt zumindest. Da hat man mit 24, 25 noch längst nichts verpasst. Aber trotzdem sind solche Fragen unter Umständen Sorgen. Streit in der Familie, Gemeinde, mit Nachbarn, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Schule, das Thema Mobbing. Ihr glaubt gar nicht, wie viele junge Leute, Kinder, Jugendliche sich das Leben nehmen aufgrund des sozialen Drucks von der Schule oder von den sozialen Medien her. Da passt man nicht in irgendeine Schublade, sei es von Äußeren, von der Figur oder von manchen anderen Dingen her. Da ist man nicht so angesagt, da hat man nicht die richtigen Klamotten und ganz schnell ist man derjenige, auf den herumgehackt wird. Ja, unbekehrte Angehörige sind eine große Sorge. Vielleicht auch bei den älter werdenden, im Berufsleben stehenden, die Sorge, nicht mehr mithalten zu können. Das sind jüngere Mitarbeiter, die können scheinbar alles besser, die sind am Computer fit, die haben noch mehr Kraft und Energie, sind nicht nach 5-6 Stunden schon breit. Die Sorge um die Gemeinde haben viele Älteste, aber dürfen alle Geschwister dürfen diese Sorge teilen, Sorge umeinander und füreinander. Ja, manche haben Sorge um das ganze Corona-Thema. Vielleicht auch nur banal, wo fahren wir hin in den Urlaub? Und ich will da gar nicht mal nur jetzt dieses Luxusproblem ansprechen. Urlaub brauchen wir schon. Da braucht man eine Zeit, um einfach vom Alltag mal auszuspannen. Ich will das gar nicht negativ meinen. Sorgen betrifft uns irgendwie alle. Ich möchte am Anfang oder jetzt in diesem mittleren Teil eine These in den Raum stellen und dann wollen wir untersuchen, ob die stimmt. Also eine These ist zunächst mal eine Theorie und dann kann man untersuchen, stimmt das in Bezug auf den biblischen Befund? Unterstützt die Bibel diese These? Und dann muss man irgendwann Schlussstrich ziehen und sagen, ja oder auch nein. Die These also jetzt in diesem mittleren Teil, Sorgen ist Sünde. Im ersten Teil sage ich ja, Sorgen machen ist Sünde. Kommt gleich auch noch intensiv zum Bibeltext, aber jetzt schon mal den Vers 7. Wir sollen unsere Sorgen auf ihn werfen. Ich nehme noch mal eine andere Bibelstelle dazu aus dem Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 4, den Vers 6, da sagt der Apostel Paulus den Philippern, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Seid um nichts besorgt. Das ist ein Imperativ, also zu Deutsch, das ist Befehlsform. Also ganz einfach, wer sich Sorgen macht, übertritt den Befehl, den wir hier erhalten. Und das nicht nur an diesen zwei Stellen, gibt das vielfältig. Der Jesus selbst in der Bergpredigt widmet einen längeren Abschnitt dem Thema Sorgen und führt dann aus, dass darüber hinaus, dass Sorgen eben, ja, lasst mich es nochmal so formulieren, Sünde sind, auch noch nichts nützen. Wir können mit auch übermäßigem Sorgen nicht mal unsere Lebenslänge eine Elle, so 45 Zentimeter, zusetzen. Nein, die nützen nichts, die Sorgen. Sorgen, Sünde. Warum könnte man das durchaus so sagen? Sorgen sind im Kern in Misstrauen Gott gegenüber. Gott, du kümmerst dich nicht richtig um mich. Ich muss mir um meine Situation, um meine Not die Sorgen selber machen, weil du es nicht machst. Sorgen im Kern, Misstrauen gegenüber Gottes Wegen in unserem Leben. Wenn man die Medizin fragt, erhält man ein ähnliches Bild. Sorgen nützen nichts, im Gegenteil, Sorgen machen krank. Und da gibt es ganz spezielle Krankheiten, die man durchaus ursächlich auf Sorgen zurückführen kann. Bloß alles, was mit Magen-Darm zusammenhängt, oftmals die Ursache, dass man große Sorge oder auch manchmal Ärger hat. Auch Rückenprobleme können auf solche Sorgen zurückgeführt werden. Man kann es leider nicht andersrum machen. Also ich kann nicht sagen, du hast Rückenschmerzen, also du hast da irgendein Problem. Das kann sein, muss nicht. Aber man darf da auch bei sich selbst schon mal anklopfen und nachfragen, wie ist das? Habe ich wirklich ein seelisches Problem? Aber auch in der Psychologie weiß man, dass übermäßige Sorgen in den Teufelskreislauf, in so eine Spirale, eine Abwärtsspirale hineinführt. Das sind manchmal Nöte, Probleme, mit denen ist man früh am Morgen schon unterwegs. Die waren als erstes wach, bevor man selbst munter geworden ist. Und die begleiten einen oftmals den ganzen Tag sporadisch. Und manche weinen sich dann in den Schlaf. Und am nächsten Morgen sind sie wieder da. Ja, und dann dreht sich alles nur noch darum, dann ist die Depression nicht weit weg. Sorgen, Sünde, weil sie uns und unsere Gedanken, unsere gesamte Ausrichtung und Zielrichtung weg von Gott, weg von unserem Herrn hinlenken auf unsere irdischen Probleme, die nun mal da sind. Sorgen, ja, sind also Sünde. Das war der erste Teil. Jetzt sage ich, Sorgen sind keine Sünde. Sorgen, nein, dürfen wir uns machen. Sorgen sind auch in Ordnung. Ich möchte zumindest ein Beispiel nehmen als Vertretung zu mehreren, die man anführen könnte. Der Apostel Paulus, er schreibt uns im 2. Korintherbrief im Kapitel 11 seinen Leidenskatalog. Er zeigt aus den Korinthern, dass er sehr sich eingesetzt hat für das Evangelium und Hand auf, gesteinigt, mehrfach, also 5-mal von den Juden Schläge, 40 Schläge weniger einen bekommen, dann in Seenot und Schiffbruch und verfolgt und. Viele, viele Dinge, die möchten wir alle nicht durchmachen. Und dann fügt zum Schluss zu diesem ganzen Katalog der Apostel Paulus noch an, und das, was täglich noch auf mich einströmt, die Sorge um die Gemeinden, die Sorge um die Geschwister und um die Gemeinden. Und diese Sorge war durchaus berechtigt. Es gab damals einen förmlichen Paulus-Tourismus, dass in Judaisten, also gläubige Juden und zum Teil auch orthodoxe Juden, die nicht bekehrt waren, die sind dem Paulus hinterhergereist, haben die Gemeinden besucht und haben dort alles wieder durcheinander gebracht, was Paulus gesagt hat. Vornehmlich der Hauptpunkt, dass diese Menschen gelehrt haben, mit dem Jesus Christus alles schon interessant, aber ihr müsst noch das Gesetz halten. Ohne das Gesetz einzuhalten, ohne sich zu beschneiden, ohne Sabbat einzuhalten und die Neumonde, Feste und die ganzen Gebote, könnt ihr nicht errettet werden. Und Paulus hat damit sehr viel Not gehabt. Und im Galaterbrief lesen wir auch den berechtigten heiligen Zorn, den Paulus da auch in Worte hineinpackt. Wer an dem Evangelium, was ich euch gepredigt hat, irgendwas ändert, der ist verflucht. Das sind sehr ernste Worte. Paulus macht sich Sorgen um die Gemeinden. Und in diesem ganzen Zusammenhang sieht man sehr deutlich, das ist richtig so, dass er sich Sorgen gemacht hat. Und wir, die wir da auch für die Gemeinde, ja auch Älteste oder die in Verantwortung stehend, für die Gemeinde da sein wollen, wir tun recht daran, sich zu sorgen, um die einzelnen Geschwister, aber auch um die gesamte Richtung, wohin ist die Gemeinde, die Gemeinschaft unterwegs. Da muss man sich schon manchmal Sorgen machen. Ja, also wie jetzt? Sorgen nein oder Sorgen ja, also hinsichtlich Sünde, also Sorgen, Sünde ja, Sorgen, Sünde nein. Was machen wir jetzt? Nein, beides doch nicht. Ich möchte diese ganze Problematik entschärfen, indem ich sage, Sorgen gehören zu unserer Lebensrealität dazu, die sind nun einfach da und sind an sich nicht Sünde. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und daraus erwächst das eine zum Problem und das andere wird für mich nicht zur Sünde und nicht zum Problem. Wie gehen wir mit Sünde um? Bei Wikipedia, das ist so das Nachschlagewerk, wo sich auch die Jüngeren auch immer wieder bedienen, ist nicht alles richtig, was da steht, aber hin und wieder kann man da schon mal schauen, was die zum Thema Sorge schreiben. Der Begriff Sorge beschreibt ein durch vorausschauende Anteilnahme gekennzeichnetes Verhältnis des menschlichen Subjektes zu seiner Umwelt, tief erwartete Not wird gedanklich vorweggenommen und wirkt sich im Fühlen, Denken und Handeln des Besorgten oder Sorgenden aus. Also eine Sorge ist oftmals nur eine Annahme, dass was passieren könnte, aber das wirkt sich in unserem gesamten Menschsein aus und ja, macht was mit uns. Also wie gehen wir damit um? Das ist jetzt die entscheidende Frage. Wir wollen zum Bibeltext kommen. Ich lese uns nochmal den Vers 6. Und der ist schon genau die Antwort darauf, auf diese Frage. Wie geht man richtig mit Sorgen um? Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Ich sagte schon mal zwischendrin, Sorge sind dann ein Problem, wenn die Sorge in Misstrauensvotum Gottes gegenüber darstellen. Wenn der Gedanke dahinter steckt, Gott, du sorgst nicht recht für mich, nicht gut genug für mich, ich muss mich selbst sorgen, dann ist das Misstrauen gegenüber Gott. Und dieses demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes meint genau das. Finde ein Ja zu Gottes Weg mit dir. Und das haben wir auch so etwa in dem Lied, in beiden Liedern, in dem Chorlied und auch in dem gemeinsam gesungenen Lied in etwa zum Ausdruck gebracht. Die Wege, die Gottes mit Gott mit uns hat, zu denen ein Ja finden. Ich habe in einer Predigt über Dankbarkeit mir die drei Stufen der Dankbarkeit gemerkt. Es könnte sogar sein, ich habe das letzte Mal schon bei euch erzählt, dann ist es eine Wiederholung, das ist auch nicht schlimm, weil das beschäftigt mich immer wieder und ist mir ganz wertvoll. Also drei Stufen der Dankbarkeit und hat mit unserem Thema zu tun. Die Grundstufe der Dankbarkeit ist, danke Gott, du bist ein liebender Vater, du schenkst mir alles, was ich brauche. Und wenn wir jetzt anfangen würden zu überlegen, was wir alles genießen dürfen, da würden wir Tage füllen. Viele, viele Dinge, die für die meisten Menschen auf der Welt überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und wenn es das Trinkwasser ist, dass man den Wasserhahn aufdrehen kann und man kann unbesorgt davon was trinken. Oder dass wir genügend anziehen, genügend essen und auch ein Dach über dem Kopf haben. Und vieles, vieles mehr. Die Kinder in die Schule gehen können, ja, ich weiß, es ist manchmal ätzend. Und unsere Jüngste, die Johanna, hat sich über die Corona-Ferien auch immer mal wieder gefreut. Aber es ist trotzdem wertvoll, eine gute Ausbildung zu haben. Und die viele, viele Kinder auf der Welt haben das nicht. Es gibt viele Dinge, über die wir dankbar sein dürfen und auch müssen. Grundhaltung der Dankbarkeit, das ist so die erste Stufe. Die zweite Stufe dann die, dass man sagt, jetzt ist eine Not da, aber es hätte viel schlimmer kommen können. So das klassische Beispiel Autounfall. Ein Freund von mir hatte letztens einen, ist erst gegen Schweinchen gefahren und dann noch gegen Lichtmast, Autoschrott. Aber er selbst hat es nahezu unverletzt überlebt. Und zwar auch sonst niemand involviert in den Unfall. Kein Personenschaden. Da kann man dankbar sein. Eben, es hätte viel schlimmer kommen können. Gott, du hast bewahrt, danke dafür. Das ist die zweite Stufe und das fällt uns soweit eigentlich auch noch leicht, zumindest im zweiten Moment. Im ersten Moment ist man bei so einer Situation schon geschockt und denkt, warum jetzt und Polizei holen, dass viele Theater und Versicherung steigt und alles Mögliche. Man hat dann schon viel Hudelei, aber im zweiten Nachdenken kommt dann meist der Gedanke, ja, es ist noch glimpflich abgegangen. Die dritte Stufe der Dankbarkeit, was dann so, wenn man so sagen will, die Königsklasse ist, Danke zu sagen für den Krebs. Und das ist menschlich natürlich verrückt. Wer bedankt sich für irgendeine schlimme Situation? Da ist man froh, wenn man nicht drin steckt, wenn man nur davon hört. Und wenn man drin steckt, dann hätte man es gern anders, dann wünscht man sich sicherlich, dass sich die Situation alsbald ändert. Dankbar zu sein für was Schlimmes, ja, das ist doch nicht menschlich, das ist doch nicht normal. Ja, das kann man auch wirklich nur im Glauben. Und ich muss daran selbst buchstabieren und lernen, stehe keineswegs hier vorn als jemand, der das euch erklären kann, wie es geht. Dankbar zu sein für das Traurige, für das Schlimme, was einem widerfährt. Warum können wir das? Ich lese uns dazu aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel. Wir kennen sicherlich vielleicht das halbe Kapitel auswendig, sind ganz bekannte Verse. Ich meine jetzt aber gar nicht mal den Vers 28, der auch wertvoll ist. Mir ist der Vers 32 noch wertvoller. Er, also Gott, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Der Apostel Paulus führt hier eine Beweiskette auf. Ganz einfacher Gedankengang. Der Apostel Paulus sagt, das Liebste, das Beste, geborener Sohn, ist Jesus Christus. Und Gott war nicht nur bereit dazu, seinen Sohn für uns in den Tod zu geben, er hat es auch gemacht. Er hat zugelassen, dass sündige Menschenhände den Herrn Jesus geschlagen haben. Sie haben ihn mit Fäusten geschlagen. Sie haben ihn in Rohr in die Hand genommen und den Herrn Jesus auf die Dornenkrone, auf den Kopf draufgeschlagen. Sie haben ihn angespuckt. Also angespuckt zu werden, das ist selbst in unserer Kultur nichts Angenehmes. Aber in der Kultur im Orient ist das höchste Verachtung. Das lässt sich nicht mehr in der Form nicht mehr steigern. Höchste Verachtung. Der Gottessohn lässt sich gefallen, sich so behandeln zu lassen. Er wurde ausgepeitscht, gegeißelt. Schon das haben viele Verurteilte nicht überlebt. Und dann dazu das Kreuzesgeschehen, das Verlassensein von Gott in den 3 Stunden der Finsternis. Wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, was da Jesus alles gelitten hat. Und trotzdem hat Gott das gemacht, aus Liebe zu uns. Und jetzt daraus folgt, wenn Gott seinen geliebten Sohn für uns so geschenkt hat, dann ist es automatisch bewiesen, dass alles, was Gott in unserem Leben zulässt, für uns gut sein muss. Es geht gar nicht anders. Es muss einen guten Zweck für unser Leben haben. Und wenn das für uns noch so schmerzlich und traurig und furchtbar ist, es muss einen guten Zweck haben. Das sagt nicht der gesunde Menschenverstand, das sagt der Glaube. Der Glaube darf sich an diesen Vers klammern und sagen, Gott, du musst was Gutes für mich im Sinn haben, sonst würdest du es nicht zugelassen haben. Hiob ist da ja dieses ganz bekannte Beispiel. Hiob, dieser Gottesmann, der eigentlich, wenn wir die Bibel lesen, was ist bis dahin, als Hiob lebte, schon als Bibelwort in schriftlicher Form da gewesen? Ich kann es euch verraten, nichts. Hiob hat keine Bibel gehabt, noch nicht mal einen Bibelteil. Hiob war in Zeitgenosse Abrahams, gab es noch nichts in schriftlicher Form von Gottes Wort. Aber was der Mann schon über Gott wusste. Und dann wird ihn an einem Tag alles genommen. Besitz, Hab und Gut, die Kinder noch dazu, gestorben. Und seine Frau auch, die wurde ihm auch genommen. Nicht, dass die gestorben wäre, die lebte noch weiter, aber die war ihm dann wirklich keine Hilfe mehr. Die hat gesagt, so Hiob, sag dich von Gott los, schwöre ab, verfluche Gott und mach deinem Leben selber ein Ende. Ja, das ist ein toller Ratschlag. Und seine Freunde, die dann kamen, naja, die haben es gut gemeint, das wollen wir ihnen als gutes Motiv belassen, aber gut gemacht haben sie es trotzdem nicht. Sie haben in ihrem teils falschen Verständnis von Gott eben Hiob, naja, auch keine, waren ihm keine Hilfe. Und was sagt Hiob? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es scheint fast so, als hätte Hiob einen Römerbrief gehabt. Gott muss was Gutes für mich im Sinn haben. Daran hat sich Hiob auch geklammert. Auch wenn er noch so sehr von seinen Freunden herausgefordert worden ist und dann auch, naja, manche Dinge gesagt hat, die auch nicht in Ordnung waren. Trotzdem, daran hat er festgehalten, an Gott als seinen Herrn und Heiland und Retter, hat er festgehalten. Und wir dürfen es auch in größten Nöten, wir dürfen ja, wir sollen uns an Gott festhalten. Er muss was Gutes für sich, für uns und aber auch für sich, das ist beides richtig. Gott ist Schöpfer, Gott ist Gott, Gott ist der Herr, er hat uns gemacht, er darf mit uns alles machen. Aber er wird das nie in willkürlicher Weise irgendwas machen, sondern er wird was Gutes für uns im Sinn haben. Zwingend. Ja, wie geht es also, richtig umzugehen mit dem Thema Sorgen, mit Problemen, mit Nöten, mit Schmerzen in unserem Leben, ein Ja zu finden zu Gottes Plänen für uns? Dass man irgendwie dazu kommt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du das im Sinn hast, auch wenn ich es nicht verstehe. Wir werden sicher im Himmel dann die ein oder andere Situation mal sehen und dann auch wissen, wofür es gut war, warum es Gott so machen musste, warum es wirklich das Beste war. Ja, wie dürfen wir uns demütigen, wie darf man ein Ja finden zu Gottes Wegen und Plänen, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Warum? Ja genau, es gibt keinen Grund zum Misstrauen, er ist besorgt. Also nicht ich muss mir Sorgen machen, weil Gott es nicht anständig genug macht. Nein, er macht das bestens. Gott sorgt sich um uns. Wie ein liebender Vater, und wenn wir so an uns als irdische Väter, sagen wir ganz allgemein, an uns als Eltern oder Großeltern denken, wir würden doch für unsere Kinder, wir würden doch alles machen. Und wenn wir, die wir böse Menschen sind, trotzdem für unsere Kinder Gutes im Sinn haben, wie viel mehr noch Gott im Himmel? Es muss einfach so sein, dass er gut für uns sorgt und dass er gute Wege und Pläne für uns hat. Das müssen wir im Glauben einfach so annehmen. Matthäus 11, 28, der Jesus stellt sich selbst so vor, auch im Johannesevangelium als der gute Hirte, aber Matthäus 11, 28, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Der Jesus, er hat ein Auge auf uns, einen Blick auf uns, der wacht und achtet auf uns, wacht über uns, achtet auf uns und hat Gutes für uns im Sinn, ist besorgt für uns. Und dabei haben wir den Herrn Jesus nicht als einen fernen Gott, der aus der Vogelperspektive einfach nur das ein oder andere zur Kenntnis nimmt, sondern im Hebräerbrief stellt sich der Jesus so vor oder wird uns vorgestellt als der treue hohe Priester, der an allem gelitten hat, wie auch wir, ausgenommen die Sünde. Und der deswegen, weil er uns in jeder unserer Situation nachfühlen kann, auch deswegen ein guter hoher Priester, ein treuer hoher Priester vor Gott für uns ist. Er nimmt sich unserer Schwachheiten an, bringt unsere Nöte und Sorgen vor Gott so dar. Das ist die Aufgabe vom hohen Priester im Alten Testament gewesen. Und das macht der Jesus fortwährend auch für uns. Er sieht dich ganz genau in der Not, die du hast. Es ist dem Herrn Jesus nicht verborgen, es ist längst da. Und längst hat er für deine Not schon den Ausweg da. Wir sind oftmals in der Situation und sehen es noch nicht. Aber der Jesus hat den Ausweg schon fertig. Manchmal braucht man nur noch ein bisschen Geduld. Aber die Gebete sind längst erhört und Gott wird es gut machen. Ich muss mal in die Uhr gucken. Nicht das. Wie lange habe ich noch Zeit überhaupt? Ein bisschen schon noch, ne? Ja. Ab Vers 8 könnte man oberflächlich lesend meinen, jetzt schneidet der Apostel Petrus ein neues Thema an. Jetzt geht es also hier um den Satan, der uns an den Kragen möchte, uns Böses möchte. Nein, es gehört noch dazu. Sorgen, Nöte, wo kommen die denn her überhaupt? Ja, im ersten Teil, jetzt klang das so an, dass das von Gott ist, das kann man auch nicht ganz verneinen. Aber nochmal zurück zu Hiob, da lesen wir, wie das wirklich abläuft. Da ist der Satan da, der uns verklagt. Und Gottes Wort sagt auch, der Satan ist der Verkläger der Brüder, auch nochmal Hebräerbrief. Der Verkläger der Brüder, der lässt keine Gelegenheit aus, um dich und auch mich vor Gott zu verklagen und zu sagen, schau dir mal das an. Was haben die alles wieder gemacht? Auch als ganze Gemeinde haben sie dich verunehrt. Fortwährend klagt Satan an. Und der Jesus, er sagt jedes Mal, stimmt nicht. Nee, das kann er nicht sagen. Wir machen oft Fehler. Der Jesus sagt, ich habe dafür bezahlt. Sünde ist bezahlt. Ist vergeben, alles hängt am Kreuz und das ist Vergangenheit. Alle Klagen Satans abgeschmettert. Aber hier, wir dürfen ja so einen ganz kleinen Blick in die himmlische Welt hineintun. Und Satan, er hat offensichtlich immer noch von Zeit zu Zeit Audienz bei Gott. Und Gott spricht mit ihm, ja, hast du Acht gehabt auf diesen, auf den Thomas, auf den Markus, die Ingrid, irgendwas, auf den Michael. Hast du Acht gehabt? Ja. Ja, aber ist er umsonst? Ist sie umsonst treu? Du hast ja alles eingehegt, du hast ihn umzäunt, du hast eine Schutzmauer ringsherum, kommt ja gar nichts Böses dran. Ja, wenn du das mal wegnimmst, so mal ein kleines Türchen aufmachst, dann wirst du sehen, dann fällt er sofort oder sie fällt sofort von dir ab. Sofort ist das Vertrauen an dich weg. Kannst du sehen? Und dann lässt Gott auch manchmal was zu. Nicht, weil Gott jetzt das wirklich testen müsste. Gott hat einen Plan. Und der Plan kann manchmal sein, ich muss den Michael noch ein bisschen näher zu mir ziehen. Der fängt an der ganz langen Leine auch schon selbstständig Schritte zu gehen. Es ist einfach nötig, dass der wieder merkt, er kann nur an meiner Hand laufen, sichere Tritte gehen. Es ist manchmal notwendig, dass wir merken, ganz buchstäblich am eigenen Leib merken, ich kann alleine keinen Schritt gehen. Ich kann nur jeden wirklich guten Schritt und Weg mit dem Herrn Jesus gehen. Manchmal haben wir es ganz schnell vergessen und dann brauchen wir wieder diese Erfahrung, diese Glaubenserfahrung. Gott hat dann mit diesem, was er Satan auch gewähren lässt, den Zweck, dass er uns näher zu sich zieht. Ja, aber der Satan ist eben da und dann heißt es, seid nüchtern wach, seid also aufmerksam. Nüchtern ist also das Gegenteil von in irgendeiner Weise benebelt zu sein. Es ist nicht nur Alkohol gemeint, sondern jede Form der Sinnesbenebelung. Seid wachsam, achtet darauf. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Brüllender Löwe, warum verwendet der Apostel Petrus gerade dieses Beispiel, dieses Tier? Ich habe ein bisschen nachgeschaut und ich schaue mir gerne auch Tierfilme an und Tierdokus und sowas. Schon genial, wie Gott alles gemacht hat. Und so Afrika-Filme, das ist schon faszinierend. Also für mich, der Löwe ist das Säugetier, was am zweitlautesten brüllen kann oder irgendwie ein Geräusch von sich geben kann, und zwar als einzelnes Tier. Die Zikaden, so, die dann in massenhafter Weise auf den Bäumen, es geht noch ein bisschen lauter, aber als einzelnes Tier ist der Elefant das allerlauteste und ganz knapp dahinter der Löwe. Der Löwe brüllt mit einer Lautstärke, das ist ein bisschen technisch, von etwa 115 Dezibel. Das ist eine Lautstärke, wo bei einer Entfernung von 2 Metern in Menschen ist Trommelfell platzen kann. Und jetzt können wir uns vorstellen, da ist eben kein Gitterstab wie beim Zoo dazwischen und der Kerl brüllt. Dass es einem da anders wird, kann man sich gut ausmalen. Der Löwe brüllt. Und Satan, der Menschenmörder von Anfang an, so bezeichnet der Jesus den Widersacher Gottes, der hat nichts Gutes im Sinn. Stellen wir uns vor, da brüllt ein Löwe und da ist nichts dazwischen. Kein Zaun, keine Mauer, keine Gitterstäbe und auch kein fester Strick. Dass es einem da Angst werden kann, dass da die Sorgen einen überrennen können, das ist leicht vorstellbar. Sorgen können uns oftmals Berge hoch erscheinen und uns förmlich rüber wegspülen wie eine Riesenwelle. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wen kann er denn verschlingen? Satan hat viel Macht, zweifelsohne, aber seine Macht ist gebrochen. Jesus Christus, er ist der Sieger von Golgatha. Also es gibt keinen Zweifel darüber, dass Gott schon immer mächtiger war. Und Jesus Christus ist Gott. Es gab an den Machtverhältnissen noch nie einen Zweifel. Aber seit Golgatha ist Satan besiegt. Es ist nur noch nicht das Urteil vollstreckt. Das wird mal in Zukunft sein, dass Satan erst kurze Zeit und dann für alle Ewigkeiten weggesperrt sein wird. Aber momentan hat er noch, nicht ungehindert, aber momentan hat er noch die Möglichkeit, Menschen zu verschlingen. Wen? Nun die Christen nicht. Er hat auf die Christen keinen Zugriff. Zumindest eben nicht uneingeschränkt, sondern nur innerhalb der Grenzen, die Gott detailliert steckt. Und Gott meint's gut mit uns. Wann wird's gefährlich? Gefährlich wird's, wenn wir meinen, an der ganz langen Leine, ihr kennt das ja so, wenn die spazieren gehen, die Menschen, und haben dann so einen Hund und dann so einen Strick, der sich ein- und ausrollen lässt. Und dann kann man manchmal so einen Hund auch mal 4-5 Meter und dann kann der irgendwie schon ein bisschen weiter weg. Und dann drückt man einen Knopf, hängt er dann an dem Teil dran. Und wir meinen manchmal auch, ich komme doch zurecht. Warum muss ich jeden Schritt mit Gott besprechen? Warum muss ich immer fragen, hey Jesus, was willst du? Ich kann doch auch mal ein paar Schritte, ich bin doch immer noch in Sichtweite zum Herrn. Nein, gerade dann, wenn man meint, man kann auch selber mal ein paar Schritte gehen, dann wird es eben gefährlich. Je weiter man sich von dem Herrn Jesus wegbegibt, desto ungeschützter ist man eben. Mir fällt eine alte Geschichte ein, da hat ein Gutsherr, der hat sein Schloss ganz oben auf dem Berg gehabt, die Straßen, die waren da noch nicht so befestigt wie jetzt, da hatte man noch Kutschen und Pferde davor. Das ist übrigens auch die Zeit, da gab es noch keine Handys. Und jedenfalls war von diesem Gutsherrn der Kutscher verstorben. Jetzt brauchte der einen neuen Kutscher. Also hat er bekannt machen lassen, dass man sich bei ihm bewerben könne als Kutscher. Und dann kamen so die vorgeladenen Bewerber und dieser Gutsherr, er hat immer eine Frage gestellt, weil ja, es waren unbefestigte Wege, es ging dann am Rand vom Weg auch ganz steil bergab. Er fragte den Kutscher immer, wie weit trauen Sie sich mit dem Rad an die Kante, an den Abgrund zu fahren, ohne dass was passiert. Ja, und dann haben die geprahlt, der eine ja, so viel, der andere so viel und irgendwas. Und die durften alle wieder gehen. Irgendwann hat ein Kutscher die einzig richtige Antwort gegeben. Der hat gesagt, ich weiß es nicht. Ich fahre immer an der anderen Seite, ganz nah, also so weit weg vom Abgrund wie möglich. Und den hat er eingestellt. Er war offensichtlich nicht so risikofreudig. Aber genau das trifft es auch für unser Leben. Wir sind manchmal sehr risikofreudig und denken, irgendwie schaffen wir das auch alleine. Vielleicht auch manchmal, der Jesus könnte mir das ein oder andere vorenthalten, besorge ich mir mal selber, was ich mir denke. Aber gerade dann wird es gefährlich. Wenn man die Frage stellen würde, also man muss, wenn man die Frage stellt, was ist das Wichtigste, was ein Christ beachten muss? Nur eine Sache nennen. Und was ist das Wichtigste? Ja, vielleicht würden manche die 10 Gebote einfallen. Ja, fallen raus, das sind ja schon 10 Sachen. Was ist das Allerwichtigste? Was muss ein Christ machen? Steht im Johannesevangelium Kapitel 15. Bleibt bei mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Geht an mir, bleibt und in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das müssen wir uns immer wieder verinnerlichen. Das Wichtigste, was ein Christ tun muss, ist bei Jesus bleiben. So nah, wie das irgend geht. Ja, und dann kann der Löwe auch brüllen. Da ist ja der Herr Jesus dabei. Vers 9. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. Nächster Teil. Auch gleich. Dem Teufel widerstehen durch den Glauben. Das hängt ganz eng damit zusammen, was wir uns gerade gesagt haben, beim Herrn Jesus bleiben. Der Glaube ist der Schutzpanzer, der uns vor Satan beschützt. Und das hat mit dem Herrn Jesus eben zu tun, mit der Blickrichtung zu tun. Ein Beispiel dazu, neutestamentliches Beispiel. Die Jünger sind mit dem Boot auf dem See Genezareth unterwegs. Es pfeift ein ordentlicher Wind, gibt ja durch das See Genezareth umgeben ist von recht hohen Bergen. Da gibt es diese Fallwinde, die so ein, ja, wenn man einen Ball oder irgendwas in den Berg runterrollt, so, dann kriegt er eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf. Das passiert auch mit den Winden dort hin und wieder. Und diese Fallwinde peitschen dann den See Genezareth auf. Und das kommt so urplötzlich, kann man sich nicht darauf vorbereiten. Ja, und das war so. Die Jünger haben zu tun mit Rudern und damit sich über Wasser zu halten, und das im buchstäblichen Sinne. Und der Jesus war eben nicht dabei. Es war aber in Ordnung, der Jesus hatte ja angeordnet, Fahrt voraus. Ja, und dann kommt zu all dem noch dazu, dass ein Gespenst kommt, zumindest meinen sie das. Da ist irgendwas Undefinierbares, was auf dem Wasser uns entgegenkommt, und sie haben fürchterliche Angst. Aber der Jesus, seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und Petrus, der so ja der Vorreiter ist, so der erste von den Jüngern, der auch manchmal ein bisschen vorschnell war, aber von ihm lässt sich viel Gutes sagen. Der sagt, Herr Jesus, wenn du's bist, dann sag mir, ich soll dir auf dem Wasser entgegenkommen. Und der Jesus, der sagt nur ein Wort, komm. Und dann, ich stelle mir das so vor, Petrus fasst sich an der Reling und dann das, also ich bin Rechtshänder, also ich mache mit dem linken Fuß zuerst raus und stellt sich auf das Wasser, tatsächlich das Wasser trägt. Naja, und dann rechter Fuß, rechtes Bein auch noch raus und dann steht er außen an der Reling, dann ist der Moment, um loszulassen, das Wasser trägt. Und dann hat er den Herrn Jesus im Blick und geht auf den Herrn Jesus zu. Ein Schritt, zwei Schritt, drei Meter, vier Meter, ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist. Und es funktioniert. Es funktioniert, weil er der Herr ist. Und weil er gesagt hat, komm, das reicht. Und dann sind alle physikalischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt. Wie lange geht es? So lange, wie er nach vorn schaut auf den Herrn Jesus. Ja, und dann schaut er weg. Ich will mich keinesfalls über den Petrus stellen. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht raus. Die anderen Jünger sind auch nicht. Also ich bin eher der vorsichtige Typ. Wäre im Boot sitzen geblieben, hätte mich von innen an der Reling festgekrallt. Aber Petrus schaut weg auf die Umstände, auf die Not, auf die Wellen, auf den Sturm. Und dann beginnt er zu sinken. Und genau das ist das Problem. Hinschauen auf den Herrn Jesus oder wegschauen auf die Not. Und das ist gleichzeitig auch die Frage, ab wann werden Sorgen zur Sünde? Immer dann, wenn ich nur die Sorgen in den Blick nehme. Wenn ich nicht den Herrn Jesus als Lösung und als Retter und Helfer im Blick habe, dann wird es problematisch. Und der Herr Jesus, der lässt ihn aber nicht abkluckern. Also ich weiß nicht, wie weit der Petrus gesunken ist, aber höchstens Unterkante, also Oberkante, Unterlippe. Ehe Petrus wirklich weg ist, greift der Jesus seine Hand und zieht ihn heraus. Und das ist so mutmachend. Wir alle machen Fehler und haben es immer wieder neu nötig zu lernen, auf den Herrn Jesus unser Vertrauen zu setzen. Aber wenn wir straucheln, fallen, wenn wir es mal eben wieder falsch machen, dann ist der Herr Jesus da. Na, oft hat er seinen Jüngern gesagt, du, ihr Kleingläubigen, auch Petrus musste sich's anhören, ihr Kleingläubigen. Aber wir dürfen trotzdem lernen. Lernen mit und bei dem Herrn Jesus, und er trägt es uns nicht nach. Immer wieder neu wird er mit uns Geduld haben, wird er uns Dinge versuchen zu lernen und uns auch nicht fallen lassen, wenn wir wieder mal einen Fehler machen. Der Glaube, das ist der, der uns beim Herrn Jesus hält. Der Glaube, der die Verheißungen des Wortes Gottes, Glaube, der uns von den Umständen und Nöten wegrettet hin in Jesu Arme. Petrus fügt noch einen Satz hinten dran. Ihr seid mit euren Sorgen gar nicht alleine. Hier in diesem speziellen Vers geht es dem Apostel Petrus um die Leiden, die im Zusammenhang stehen, dass man an den Herrn Jesus glaubt. War damals an die Empfänger, die der Petrus im Blick hat, die Gläubigen in der Zerstreuung. Es waren also judengläubige Christen, Heiden aus den Heiden sicherlich auch. Eine ganze große Zuhörerschaft, schreibt der Apostel Petrus. Und die hatten mehrheitlich damit zu kämpfen, dass sie verfolgt wurden, aufgrund ihres Glaubens und dass sie das Evangelium weitergegeben haben. Kam mehrheitlich nicht gut an. Und viele haben ihr Leben lassen müssen als Märtyrer, haben Hab und Gut, Arbeitsplatz und irgendwas verloren. Und der Apostel Petrus sagt, auch in dieser Frage, wenn ihr leidet um des Namens des Herrn Jesus willen, dann macht euch nichts draus. Das ist eher normal als die Ausnahme. Und das geschieht auf der ganzen Welt, überall bei Christen passiert es, dass Leid eben vorkommt, weil ihr Fremdkörper in der Welt seid. Ja, und was hilft da, dass wir füreinander beten? Das steht jetzt nicht so ganz genau, das steht so zwischen den Zeilen, aber wir lesen es ja auch an anderer Stelle, dass der Apostel Paulus und auch Petrus, dass sie auffordern, betet für uns. Und wir beten füreinander. Am Anfang sagte ich, dass ja auch Paulus schreibt, die Sorge um die Gemeinden, das war ja bei Paulus auch immer verbunden, dass er gebetet hat für die Gemeinden, für die Geschwister. Und wenn man dann sieht, die Schwester, der Bruder, die stecken in ganz tiefen Problemen. Ja, dann dürfen wir füreinander beten. Das macht ja auch Gemeinschaft aus. Ich möchte schließen mit 2, 3 zusammenfassenden Sätzen. Sünde, Sorge, Sünde. Nein, so einfach kann man es nicht sagen. So platt ausgedrückt ist es falsch. Es kommt darauf an, wie geht man mit der Sorge um. Wenn man es zulässt, dass die Sorge einen niederdrückt und wenn man versucht, anderswo Hilfe zu erhalten, dann kann es sein, dass die Sorgen zur Sünde werden. Es kommt auf den richtigen Umgang an. Und die richtige Adresse für unsere Sorgen ist allein der Herr Jesus und dadurch der liebende Vater, der für uns das Beste im Sinn hat. Wie gehen wir mit Sorgen dann auf richtige Weise um? Indem wir zunächst ein Ja dazu finden, Gott, du musst Gutes für mich im Sinn haben, anders kann das ja gar nicht sein. Du hast das unter Beweis gestellt, weil du deinen Sohn für mich hingegeben hast. Damit ist bewiesen, dass du mir auch alles andere Gute schenken wirst und mir nichts Böses zumutest. Gott ist besorgt, der Herr Jesus, er ist besorgt. Deswegen dürfen wir alles bei ihm abladen. Ja, wir Menschen sind so gestrickt, dass wir mit unserem schweren Rucksack dann zum Herrn Jesus hingehen, so bildlich gesprochen unters Kreuz, so die ganzen Sachen herausnehmen und beim Herrn Jesus abladen. Und dann ist man für einen Moment erleichtert und dann packt man die ganzen Geschichten wieder ein und geht mit der Sorge beladen wieder weg. Also zumindest scheint es mir so, stimmt's? So ist das oft praktisch. Man hat dem Herrn Jesus hingelegt, man hat gebetet und ist die Sorge dann automatisch dadurch weg? Ja, oft nein. Es ist ein Prozess, ein fortwährendes Abladen der Not, der Sorge. Manchmal lässt sich eben da nicht die Sorge durchleben, indem man da wie über einen Bach einfach nur drüber springt. Manchmal ist das auch ein Hindurchwandern durch solche Situationen. Psalm 23, Vers 4 macht das uns deutlich. Durch so ein Todestal muss man manchmal durchwandern. Aber der Jesus sorgt für uns, er ist der hohe Priester für uns und für unsere Probleme. Und wenn die Feinde, Psalm 23, wenn die Feinde noch so toben und der Löwe brüllt, der Herr Jesus ist da. Er lässt nur das zu, was wir auch mit seiner Hilfe tragen können. Und er möchte, dass wir durch den Glauben uns an ihm festhalten. Und dann dürfen wir auch füreinander beten, dürfen die Sorgen, die Probleme miteinander gemeinsam tragen. Und das macht es dann auch schon leichter. Ich bin überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo es schwieriger und schwieriger wird. Die alten Zeiten von vor 3, 4 Jahren bekommen wir nicht zurück. Und wir brauchen den Zusammenhalt als Geschwister. Wir brauchen mehr und mehr noch die Nähe zu unserem Herrn Jesus Christus, um auch in Verfolgung, auch in schwieriger werdenden Zeiten einfach gewappnet zu sein, dass wir mit diesen Sorgen, mit diesen Schwierigkeiten umgehen können. Ich möchte gern mit uns beten. Ja. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du wirklich ein liebender Vater bist. Und wenn uns irgendein Unheil zustößt, dann liegt es nicht daran, dass du gerade nicht aufgepasst hast, sondern dann hast du es genau geplant. Und auch wenn wir zu manchen Dingen nicht ein freudiges Ja finden, dann dürfen wir trotzdem sagen, du meinst das gut. Und das im Glauben, im Vertrauen, da darf man es so formulieren. Jesus, hilf uns bitte, dass wir es mehr und mehr lernen, dass bedingungsloses Vertrauen sich lohnt. Jesus, du willst uns mehr und mehr und näher zu dir und zum Vater ziehen. Danke für dein gutes Bemühen mit uns und an uns, und wir wollen es immer besser lernen, auf dich zu vertrauen, keine eigenen Wege zu gehen, zu fragen, was du willst. Danke für diese mutmachenden Worte in deinem Wort, die uns Petrus auch zuruft. Du bist besorgt für uns. Wir dürfen alles bei dir abladen. Oh, welch ein wunderbarer Herr bist du. Hilf uns im Alltag dazu, auch jetzt in der neuen Woche, wo manches auf uns einströmen wird, was wir noch nicht wissen. Du weißt es. Wir dürfen uns einfach bei dir festhalten. Geh du mit uns. Amen. Wir